Und diese Spannung, von der wir da jetzt so etwas so geredet haben, da könnte man noch natürlich endlos weitererzählen, das führt nun, meine ich, Pascal zu der Dialektik von Dogmatismus und Skeptizismus zuerst mal. Er sagte, das ist die Spannung, in die man dann gerät angesichts dieser Situation. Und das Problem ist, sagte er, der Skeptiker hat zu Recht erkannt, dass Absolutaussagen, die ersten Prinzipien, unausgewiesen bleiben. Das ist das eine, was da ist. Ich kann tatsächlich nicht alles beweisen. Das muss man den Leuten sagen, die das verlangen. Es gibt Leute, die verlangen das immer wieder, aber andere merken das nicht. Zum Beispiel diese berühmte, also ich weiß, wie viele Kollegen mich da eigentlich schon angesprochen haben oder das vertreten haben oder das als bedrohlich fühlen, vom Hans Albert oder so, dieses Trilemma. Vom Hans Albert zum Beispiel. Nicht? Der sagt, ich muss immer alles beweisen. Dann sagt er, dann läuft das de facto darauf hinaus, entweder ich kann also nichts beweisen, weil es immer weitergeht, oder ich breche ab, sagt er, das ist ein zweiter Weg, ich breche einfach irgendwo ab, sagt er. Und das dritte ist, dass ich zirkulär werde. Und dann sage ich, warum soll man sich davon eigentlich so beeindrucken lassen vom Kollegen Albert? In meinen Augen hat er eben sich eine blöde Frage gestellt und auf blöde Fragen gibt es unumständlich keine Antworten. Denn was soll ich machen, wenn ich sage, ich muss alles beweisen? Es müsste doch eigentlich dem Menschen, das bei Aristoteles kann man lesen, dass es zur philosophischen Bildung gehört, zu wissen, wo man Beweise braucht und wo nicht. Und dann nennt er ja zwei Beispiele. Er sagt, wenn jemand bewiesen haben will, dass der Schnee weiß ist oder so, dann soll man ihn zum Augenarzt schicken. Was anderes kann man da nicht machen. Und wenn jemand fragt, warum er eigentlich die Eltern lieben und die Götter ehren soll, sagt er, so einem gehört eigentlich Prügel statt was anderes, keine Beweise. An der anderen Stelle drückt er sich nicht so wild aus, da sagt er einfach, das kommt mit der Zeit und deswegen herrscht ja bis im Mittelalter die Vorstellung, Ethik und auch Politik oder so Fragen und auch Philosophie im praktischen Sinn kann der Mensch erst, wenn er erwachsen geworden ist. Also die jungen Leute sind entweder zu idealistisch oder zu sinnlich und sind deswegen nicht brauchbar für eine ordentliche Ethik, also die zu machen, sondern die müssen noch geführt werden. Man muss erst ein gesetztes Alter erreichen, das war so die Überzeugung dort, von wo aus man dann an diese Sachen herangehen kann. Also das war jetzt der Aristoteles, sagt eben entweder in dem einen Fall Prügel oder eben Arzt oder eben drittens, dass man einfach älter wird durch die Schläge des Lebens und dann lernt man schon dazu. Dann kriegt man also so ein Verhältnis, ein einigermaßen gemischtes zwischen dem Idealismus und dem sogenannten Realismus, der dann dabei herausspringt und da muss man eben ein gewisses Alter dann erreicht haben. Dieses Bewusstsein war dort da, dass es ohne das eigentlich nicht geht. Also es war also völlig klar, ich kann nicht alles beweisen, natürlich nicht. Wie der Albert da drauf gekommen ist, weiß ich nicht und was ich überhaupt nicht verstehe, dass so viele Leute davon jetzt so beeindruckt waren. Was habe ich da mit Leuten geredet, die wirklich ernst und ehrlich einfach sagten, ja, was soll ich denn dagegen sagen, ist ja fürchterlich, wie komme ich da weiter? Sag ich, wie kann man also hier eigentlich in eine Bredouille kommen vor so einem Blödsinn? Wir brauchen nur die Voraussetzung wegzunehmen, es ist nicht wahr, dass man alles beweisen kann. Sondern Beweis führt ja immer auf irgendwas zurück oder so. Und ich kann die ersten Dinge nicht beweisen, sondern die müssen mir, ja, jetzt ist die Frage, was müssen die? Da haben jetzt die Leute gesagt, das muss mir evident werden. Das muss ich mir in aller Klarheit zeigen. Das Bildwort, das ja bezeichnenderweise ab von Platon an dafür benutzt wird, ist das Licht. Es leuchtet ein, es überzeugt mich, und da wir ja auch Tagwesen sind und an sich keine Eulen, ist es so, dass wir uns freuen, wenn die Sonne wieder aufgeht und die Vögel quinquilieren oder so. Dass der Morgen kommt, muss man dem Menschen eigentlich nicht als Kummer erstmal wegreden und irgendwie erklären, dass es doch schön sei, dass es der Morgen wird. Kann man auch in vielen Morgengebeten finden, dass man am Abend hatte man noch so die Last und geweint und jetzt kommt eben der neue Tag und jetzt wird es anders oder so. Dass man so sehen muss, reicht also jetzt das Einsehen. Und da bin ich eben Reinhard Laut, das ist schon für mich mein wichtigster Lehrer gewesen, also von den Lebenden, der eben diesen Ausdruck der Satienz eingeführt hat. Der hat gesagt, um Werte wahrzunehmen, reicht es nicht, dass ich da einfach evident bin, sondern ich muss mich hier von etwas ergreifen lassen, was mich ergreifen soll. Und dafür gibt es im mittelalterlichen Latein, nicht im alten, deswegen, wenn Sie ein normales Lateinlexikon nehmen, jetzt recht ein Schülerlexikon, werden Sie Satire nicht finden. Aber im mittelalterlichen Latein heißt das Wort Cäsir, wie ich eben gesagt habe. Und das erscheint dann noch im Französischen heute als Cäsir. Daher kommt das nämlich. Also diese Satire ergreifen. Und dann sagt er, bei Werten, bei Guten, muss ich mich von einer Wirklichkeit ergreifen lassen, die mich ergreifen will. Dieses Lassen ist unsere deutsche Konstruktion für das uns fehlende Medium. Wir haben immer nur aktiv und passiv, und das verteilen wir nochmal auf Männer und Frauen, aktiv und passiv, bis in die Vulgärausdrücke für den Akt und dergleichen. Dann habe ich eben keinen richtigen Punkt und muss dann, wenn ich eben passiv nicht will, nur noch auf aktiv ausweichen. Deswegen wird zum Beispiel immer noch behauptet in der Theologie, dass sich die Eheleute das Sakrament selber spenden. Also ob man sich ein Sakrament selber spenden könnte. Ne? Also wo man also überall nochmal so gucken müsste bei solchen Punkten. Auch Empfangen ist kein Passiv, sondern es ist ein Entgegennehmen. Das ist ein Antworten. Und das wäre genau das, was Medium ist. Also Medium heißt, ich kann mich selber nicht ergriffen werden machen. Da habe ich immer gesagt, da kann sich jeder, glaube ich, erinnern, dass wir schon mal in einem Film waren oder einem Konzert oder einem Theaterstück und der Funke sprang nicht über und wir wussten genau, es lag nicht an der Musik, es lag nicht an dem Orchester, es lag nicht an den Schauspielern oder was auch immer, sondern es lag an uns, weil wir nicht da waren. So wie der Jaspers sagt, man kann sich ausbleiben. Wo man dann ist, weiß ich auch nicht, aber jedenfalls, man kann sich also ausbleiben und dann ist man nicht da. Man hat sich bemüht und wollte, und es geht nicht und es lag nicht an den anderen, sondern an einem selbst. Und so etwas, wo ich mich selber nicht ergriffen werden machen kann, aber mich wehren kann gegen das ergriffen werden, das ist genau das Medium. Und darum sagt er, brauche ich hier diese Satienz, mich ergreifen zu lassen von etwas, was mich ergreifen will. Und das gehört beim Sollen hin, das Müssen erzwingt mich einfach, aber das Sollen, da muss ich mich davon muss ich mich auftun und dem von innen zustimmen. Also ich werde selber aktiv, ich behaupte, mein Beispiel war immer, ich kann nicht über die Schönheit eines Bildes oder einer Sonate mit jemandem diskutieren, wenn ich nicht in einer ästhetischen Einstellung bin. Ich kann das nicht von außen rein theoretisch machen. Das kann ich in historischen Diskussionen machen und ich kann es auch noch bei der, wenn ich Informationsästhetik nehme, die kann ich auch theoretisch betrachten wie ein Wissenschaftler, also als ich, das außerhalb steht. Lewis macht da die Unterscheidung zwischen looking at und looking along. Und hier, da muss ich mich selber mit hineingeben. Ich gucke nicht von außen auf den Schmerz des anderen bloß, sondern ich erinnere mich, wie mir das selber gegangen ist, als ich da Zahnweh oder Ohrweh hatte oder wie auch immer, dass das mit dazugehört. Und da bin ich ja dann bei dem wichtigen Punkt, dass je wichtiger etwas ist, desto schärfer der Unterschied zwischen Innen- und Außenansicht besteht. Und da komme ich einmal mit dem Goethe-Gedicht an. Da. Gedichte sind gemalte Fensterscheiben. Man sagt, Fenster von außen angeguckt, Kirchenfenster sind schwarz, wenn ich von innen hineingehe, leuchten sie. Und das ist mir, sage ich immer dazu, weil das ist wirklich, das hat mir vor einer ganzen Reihe von Jahren ein atheistischer Kollege hat mich da drauf gebracht, weil der sagte, was hat denn Ihr komischer Gott eigentlich an diesem schweißnassen Gezappel dafür Wünsche? Oder so, ich sage, ja, so sieht es von außen aus, das Tier mit zwei Rücken. Die Frage ist, was ist es von innen? Und wer dann nur von außen guckt, geht es nicht. Und ich behaupte, Wissenschaft guckt nur von außen. Das ist genau, also dieser Blick des nicht Betroffenen, nicht ergriffenen Subjekts. Und deswegen heißt eins meiner Bücher, heißt Gott ergriffen, mit Bindestrich da drin, weil ich sage, davon muss man sich ergreifen lassen. So wie eben da von einem dieser großen Leute gesagt worden, ich glaube, es war Lübeck, dass er sagt, von Gott reden heißt nicht einem Blinden die Farben erklären. Niemand kann einem Blinden die Farben erklären. Und da das dauernd immer von der Sprache verlangt wird, trete ich deswegen immer so empört auf als Schützer der Sprache. Weil, also die Linguistiker und so alle möglichen Leute, die Verliebten, die Dichter, alle möglichen, die Mystiker, alle regen sich auf, dass die Sprache nicht beschreiben kann. Dafür ist sie nicht da. Statt beschreiben muss man Bilder malen. Sprache ist da, um etwas heraufzubeschwören, zu evozieren oder damit man sich jemandem zusagt. Ein Versprechen geben, eine Verzeihung geben, um Verzeihung bitten oder so alles. Das sind also Selbstzusagen. Und wenn der Schiller sagt, spricht die Seele, so spricht auch die Seele nicht mehr, sage ich, selbstverständlich spricht die Seele, wenn ich jemandem ein Versprechen gebe. Ich beschreibe mich da nicht, natürlich nicht. Wozu denn? Sollte ich das auch machen? Also, dass ich sehen muss, die Sprache ist zum Heraufholen der Sachen, bis ins magische Sprechen, in der Dichtung, in der Kunst. Und auf der anderen Seite ist sie etwas für die Zusage da, aber nicht zum Beschreiben. Und da muss ich erstmal gar nicht an die Mystik gehen. Es reicht, dass ich keine Farbe beschreiben kann. Beschreiben Sie doch mal grün. Beschreiben. Nicht, dass Sie jetzt erinnern an, was wir gesehen haben und sagen, Biene, Olive oder wie eben ein Gras oder wie was weiß ich was. Nein, beschreiben geht überhaupt nicht. Da muss ich doch erstmal gar keine Mystiker beschwören, sondern es reicht schon bei einer Farbe. So, und so ist es eben auch, also die Satienz gehört hier hinein, angesichts dieser Situation, ich kann nicht sagen, also beweisen kann ich nicht alles, sondern ich muss mich von den ersten Dingen ergreifen lassen. Wenn ich das nicht tue, bin ich eben wie ein Blinder, der über die Farbe reden will. Und deswegen gibt es ja so Sätze von Husserl, wo er gesagt hat, wer mehr sieht, hat mehr Recht. Es gibt Leute, die haben gesagt, das ist ja faschistoid, was der sagt, wo bleibt denn da die Demokratie oder so. Er sagt, so ist es. Wer es nicht sehen kann, was soll ich mit dem machen? Das war eben genau der Sinn der Phänomenologie und was er eingeübt hat mit seinen Leuten in den Proseminar und weiter, zu üben, was sehe ich, wenn ich sehe? Nicht, was meine ich zu sehen? Weil ich natürlich alles, was ich sehe, schon immer schon irgendwo verknüpft sich mit irgendwelchen Bildern, die ich schon erlebt habe und die in irgendwelchen Schubladen drin stecken. Wie komme ich dazu, etwas so zu sehen, dass es nicht schon in wieder einer anderen Schublade steckt? Und da sind ja für mich ganz wichtig dann gerade eben nochmal die Künstler. Deswegen hat das ja schon der Aristoteles gesagt, dass die Philosophie und die Kunst und so, also so unmittelbar zusammengehört, weil sie es beide mit dem Erstaunlichen zu tun haben, dass man dort erreichen kann, dass man die Dinge mit neuen Augen sieht. Dass man sie so sieht, wie sie eigentlich sind, so frisch, so neu. Dass das dabei herausbringt, werden sonst die Leute sagen, es ist ja alles, also überall schon der Staub drauf. Also ich kann unmöglich alles beweisen, ich muss hier auch unausgewiesene Dinge nehmen und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und dann sagen die Leute, ja, dann gehört es sich eben, dass ich da zweifle. Und da behaupte ich, dass der Zweifel zur Wissenschaft gehört, da suche ich was und will eben, ich finde das richtig, was der Descartes macht. Ich muss darum zweifeln und muss sehen, was sich bezweifeln lässt, ist noch nicht das eigentlich Unbezweifelbare. Und da verwendet er das Bild, was ja später Wittgenstein nochmal aufnehmen wird, sagt, ich muss so lange graben, bis sich der Spaten umdreht. Dass ich aus dem Sand durch bin und auf dem Felsen angekommen bin. Dass das erreicht wird, dafür ist der Zweifel da. Während inzwischen heute in Scharen Kollegen von mir, gerade bei den Theologen, sagen, zu einem richtigen Glauben gehört der Zweifel. Und da finde ich so wichtig, dass Newman das ganz scharf klar gemacht hat. Er hat es einmal geschrieben in seinem berühmten Lebensbericht, womit er ja wieder sein Renommee hergestellt hatte in England, sondern auch in persönlichen Briefen, dass er sagt, 10.000 Schwierigkeiten sind nicht ein Zweifel. Sagt er, so wie 10.000 Mulis nicht ein Pferd sind. Und macht dann scharfen Unterschied zwischen Glaubensschwierigkeit und Zweifel. Zweifel heißt nämlich, ich storniere mein Vertrauen. Ich nehme den Zweifel in Vertrauen. Ich würde also, wenn ich was nicht verstehe, was ein Freund von mir tut oder meine Frau oder meine Kinder oder so, und würde dann sagen, ich setze erstmal mein Vertrauen in die Klammer, bis du dich erklärt hast und ich wieder sehen kann, dass das mit dir geht, das halte ich nicht für richtig. Und darum halte ich das auch Gott gegenüber nicht für richtig. sondern ich muss sagen, ich kann mich darauf einlassen, ich habe hier Probleme und möchte gern die beantwortet haben. Ich sage, bitte hilf mir, ich verstehe dich hier nicht. Aber muss ich das verbinden mit dem Gedanken, bis du dich nicht erklärt hast, wird erstmal also das Vertrauen eingeklammert. Sehe ich nicht ein. Sondern dass genau das zu erwarten ist und zu sehen, was dann kommt. Und tatsächlich meine ich ja, das mit der Schrift auch sagen zu sollen, das gehört für mich zum Glauben dazu, dass nicht ich Gott beweisen muss oder bemühen muss, zum Erklären für das, wie die Welt aussieht, sondern dass ich das ihm überlassen kann. Das hat zwischendurch ja lange Jahrhunderte in einer griechischen Übersetzung des Psalms, und zwar des berühmten Psalm 50 bzw. 51, der anfängt, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Und da hat es also im sechsten Vers geheißen, ich bin schuldig vor dir, damit du siegst, wenn man dir den Prozess macht. Damit du siegst, wenn man dir den Prozess macht. Auf Lateinisch heißt das et vincas cum judicaris. Du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. So steht es in der griechischen Bibel, nicht in der hebräischen. Und das haben jahrhundertelang die katholischen Priester in ihrem Breviär gebetet. So stand das da. Und dann gab es eine neue Übersetzung der Psalmen unter Pius dem XII. Und seither heißt es da richtig, damit du dich zeigst, erweist als gerecht im Gerecht. Und nur das steht auch im Hebräischen. Sodass also auch jetzt die, zum Beispiel die evangelischen Kollegen, die ja die Septuaginta, die griechische Übersetzung, nie als inspiriert gehalten haben, wie das also für die Katholiken ist, sagen könnten, das ist abgetan, ist aber nicht abgetan, denn es steht im Römerbrief im 3. Kapitel. Da hat es zitiert es Paulus, diesen Vers. Deswegen schreibt auch Luther in seiner Bibel von 1545, wo er den Psalm also besetzt und schreibt dort auch, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. Schreibt er aber an den Rand dann, Verweis, siehe Römer 3. Und deswegen bleibt das, weil das Neue Testament, das ist ja griechisch von Natur aus, nicht, gehört auch der Satz dazu, sodass eigentlich auch die evangelischen Kollegen nicht drumherum kommen, dass da steht, du wirst siegen, wenn man dir den Prozess macht. Und das verknüpfe ich jetzt mit einem Wort Jesu aus dem Abschiedsreden, dem 16. Kapitel, das kommt vor dem 17. Das 17. ist das berühmte hohe priesterliche Gebet, wo er zu seinem Vater spricht, dass wir eins sein sollen oder so. Und da sagt er zu den Leuten, zu den Jüngern, an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Und das heißt für mich, dann habe ich die Karten auf den Tisch gelegt. Was soll das sonst heißen? Und deswegen ist es das, was ich erwarte von ihm. Ich kann nur meinen Glauben verteidigen, aber nicht Gott. Wer bin ich denn? Aber zu meinem Glauben gehört für mich, dass er sich rechtfertigen kann und dass er das tun wird. Und das halte ich für ganz wichtig. Und da muss ich nämlich nicht auf so Verkrümmungen kommen, wie zum Teil dann, also gerade auch angelsächsische Kollegen, die da versuchen, alles noch irgendwie zu retten und zu deuten durch Soulmaking oder was weiß ich. Das ist ein Punkt, wo ich mit Kreiner dann auch immer im Streit liege. Der versucht das ja, das von dort her aufzunehmen und zu sagen, das muss ich alles so durchklären und das muss so gehen, wo ich sage, das würde ich nicht machen. Soll ich Auschwitz erklären mit der Chance, dass man dahinter jemandem vergeben kann? Das fände ich doch zynisch, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie er sich rechtfertigen wird. Aber zu meinem Glauben gehört, dass er es irgendwie hinbringt. Jedenfalls muss ich es nicht tun. Denn ich will mir nicht diesen Zynismusvorwurf einhandeln, wie es dann zum Beispiel in dem großen Buch über das Leid bei Kreiner passiert ist. Ich habe das Buch besprochen und sehr ausführlich und sehr lang, hat sich auch bedankt. Und vielem zugestimmt, aber eben auch gesagt, so wie der das da versucht, kann es ganz nicht gehen. Wir verstehen uns gut, weil mein Älterer ist Assistent bei ihm gewesen, hat bei ihm promoviert und so, also das, wir kennen uns auch so noch, dass das drin steckt. Aber das ist ein Punkt, wo wir wirklich andere, die Sache anders sehen. Er meint, das müsse man machen, müsse das versuchen. Wenn ich sage, wie soll ich? Ich finde, das ist eine Zumutung für die Opfer, auch wenn man sowas dann da so vorträgt in der Weise. Sondern sage ich, das muss er machen und darauf vertraue ich, dass er das hinbringt. Also, dass ich diesen Schritt tue und muss dann nicht bei dem anderen bleiben, sondern gehe dort hinein, bleibe nicht dort. Und dass ich dann auf der einen Seite die doxische Dimension habe, also der Herrlichkeit, der Wahrheit, das Gute soll sein und ich sage Ja dazu, weil es das Gute ist. Jetzt vermeidet schon der vorhin genannte Ansehen da das Wort Gut, weil das Wort Gut zu denen gehört, wie ich vorhin geredet habe über das Übel. Nicht? Denn Gut kann sowohl heißen beglückend, das Bonum, da sagt der Anselm sagt dann Commodum, also das Bequeme, das Guttuende, so müsste man sagen. Das steckt im Gut drin, aber Gut ist eben auch das, was Kant Gut nennt. Also Aristoteles nennt Gut das, was alle wollen. Das ist die Definition von Aristoteles, was alle wollen. Und dann ist es natürlich nicht das Gutsein, denn es wollen gar nicht alle gut sein, aber glücklich sein wollen sie alle. Also es gibt das Gut auf der einen Seite als Sinn von Glück, Commodum, sagt er, mit der Erfüllung, die dort drin steckt. Und dann gibt es Leute, die wollen natürlich auch glücklich wollen wir alle werden. Das ist klar. Das ist das eine. Aber die obendrein, auch abgesehen vom Glück und vom Blick auf das Glück, das Richtige tun wollen. Und dass man in Punkte kommen kann, wo das in Konflikt gerät. Man muss dann extra nochmal sagen, ein absoluter Konflikt ist da nicht zu erwarten. Also wenn von uns etwas verlangt würde, was zugleich das Nein zu jedem Glück besagen würde. Ich gehöre zu den Leuten, die dann sagen, da müssen sie nicht und dürfen sie nicht folgen. Da stimmt was nicht. Sondern wenn das Richtige verlangt wird, ist es auch gut für sie. Vielleicht nicht im Moment. Klar, wenn man da jetzt gerade gebraten wird, wie der Lorenzo vom Rost oder so, das ist sicher nicht gut. Nein? Also es ist richtig. Aber auf das große Ganze geblickt oder so, ist selbstverständlich das Richtigsein, das Gerechtsein, das gesollte Bejahen sein, ist natürlich auch ein Glück. Aber es wird nicht getan, weil es ein Glück ist. Das ist der Punkt. Also alle wollen wir glücklich sein, aber zugleich, hoffentlich auch, wollen wir nicht, dass es uns gut geht, sondern dass wir gut sind. Und das ist natürlich auch für die Erziehung wichtig. Da hat man schon den Eindruck, manche Eltern wollen bloß, dass es den Kindern gut geht, aber nicht, dass die gut sind. Weil mit gut sein ist man immer nicht so, ist man nicht überall so ganz großartig dran. Dann. Aber wenn man das schon hört, schon im Sandkasten, schon lass dir nicht alles gefallen. Aber statt mal irgendwie zu sagen, nein, also komm, du nimmst dich auch mal die Schippe vom anderen und jetzt sehen wir mal oder so, nicht? Also, dass man da wirklich guckt, wo da was hingehört in der Form. Will ich wirklich nur, dass es dem anderen gut geht oder will ich, dass er gut sei? Und helfe ihm dabei, auch wenn es ihm dabei mal weniger gut geht. Und trage das mit. Ist ja schön, dieses griechische Wort für Geduld heißt Hypomone. Das heißt wörtlich drunter bleiben. Schönes Wort, nicht? Für Geduld. Drunter bleiben unter der Last, unter dem, was da ist. Dass das damit hingehört. Das würde dann drinstecken. Und um diese Formen geht es ja, dass sowas muss ich halt versuchen aufnehmen. Also das Erste, ich muss mich in irgendeiner Weise so hier ergreifen lassen. Satiens, mit Reinhard Laut gesagt. Ich lasse mich davon ergreifen, von diesem, du sollst, von der Herrlichkeit. Und da hat er dann das Wort doxisch eingeführt. Ist ja auch interessant, weil das Wort doxa an sich im klassischen Griechisch ja einfach nur Schein oder Meinung heißt. Das ist dann, geht dann über 300 Jahre, dann kriegt es im späteren Griechisch, heißt es dann auch die Meinung, die man bei anderen hat, dann wird es der Ruhm und der Glanz, also das, was dann im Lateinischen Gloria heißt, das ist dann auch griechisch Doxa. Und unter dieser Rücksicht hat Laut dann also hier das Doxische eingeführt und hat gesagt, das, was mich da ergreift, ist die Doxa, ist die Herrlichkeit des Guten. Also wie Balthasar da sein großes Werk ja angefangen hat, mit diesen ersten Gruppe von Bänden, diese 7 Bände, Herrlichkeit. Ich fange nicht mit der Dogmatik an, mit dem oder jenem, sondern ich fange an mit dieser Herrlichkeit und Schönheit, die erstmal einfach überzeugt. Das ist ja der Hauptpunkt für die Ostkirche. Wenn Sie mit Leuten reden von der Ostkirche, die sagen, der eigentliche Schritt der Werbung ist die Schönheit der Liturgie und das sind wir. Da kann uns niemand was sagen von den Westlern, was die da draus gemacht haben. Und schon mit den modernen Gottesdiensten gar nicht. Während also die klassische ist einfach die Schönheit und die überzeugt, so gesagt. Nun reicht die nicht alleine aus, aber dass dort gesagt wird, und das war dieser Schritt von Balthasar, den ich wirklich toll finde, erstmal 7 Bände Herrlichkeit. Einfach das dargestellt. Und dann kommt erstmal dann die Dramatik mit Menschwerdung, Leiden, Sterben und alles das, was da hineingehört. Das ist dann der Mittelteil. Und dann kann er am Schluss nochmal zurückblicken, und dann kommen diese 3 Bände Logik, wo er das von dort nochmal aufnimmt jetzt und das nochmal von dort her darstellt. Und da ist der erste Band, den hat er gar nicht neu geschrieben, sondern das war dieses frühe Buch Wahrheit der Welt, das er schon 47 geschrieben hat und das damals rausgebracht hat und das er einfach ins statische Nachdruck gemacht hat. Also er hat überhaupt nichts daran geändert, nur ein neues Vorwort geschrieben. Das erste Band von der Logik, von diesen 3 Bänden Logik in seinem Ding. Also das Erste, diese Herrlichkeit, die hier drinsteckt, von der ich mich ergreifen lasse und woraufhin dann eben in entsprechender Weise gehandelt werden muss in der Schlichtheit des Lebens. Und dann steht der Mensch eben jetzt eben in dieser Mitte drin aufgrund seiner Leiblichkeit. Das ist ja das, was dann Pascal bestimmt, dass wir da in einer Mitte irgendwie so drinne stecken zwischen dem Großen und dem Kleinen. Mikrokosmos haben Leute ja gesagt. Ich bin also unendlich groß gegenüber dem unendlich Kleinen, aber ich bin eben unendlich klein gegenüber dem unendlich Großen und stecke da irgendwie so in der Mitte rum. Und insofern kommt es hier wirklich darauf an, in dieser Mitte zu sein und jetzt nicht zu gucken, wie man da jetzt groß aufglänzt, sondern dass ich an meiner Stelle das einfach tue, was ansteht. Ich bin in dieser Welt, als einer in dieser Welt, dass das Herr Pascal so betont, muss man von dort her verstehen, dass der ja leider menschlich zwischendurch ziemlich unangenehm war und diese Gelehrten ja alle zu der Zeit also wild darum gekämpft haben, wer was immer als erstes herausgebracht hat. Und auch Pascal gehörte zu den Leuten, der es unterschlagen hat, was er anderen Leuten verdankt. Auch mit dem Luftdruck oder so Geschichten, dass er erst dadurch auf so Dinge gekommen ist. Weil das war damals also wirklich eine dermaßen also Eifersucht und Ehrsucht und dazu suchen, das habe ich jetzt als Erster gemacht. Und das gehörte auch zu den Dingen, die den wirklich zerrissen haben. Auf der einen Seite hat er in einer wirklichen, unglaublichen Strenge gelebt, hat also einen Bußgürtel immer getragen unter seinen Kleidern. Er hat sich mathematisch ausgerechnet, wie viel er essen muss, ehe er also verhungert. Oder so, einfach so mathematisch durch und hat hier noch radikaler gelebt als die Leute mit Gelübden da in dem Kloster im Port-Royal, nicht? Er hat dort gewohnt, aber hat eben wirklich schrecklich gelebt in der Form dann. Nachdem er, also das war ja die zweite Hälfte seines Lebens, nachdem er diese Feuerstunde erlebt hat, wo er den Abschnitt immer in einem Papier eingewickelt in sein jeweiliges neuen Rock reingenäht hat, um das nicht zu vergessen, diesem Feuer, 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 ab dort, wo er dann bekehrt war, ist er hinterher von einer unglaublichen Radikalität, der mit sich dort umgegangen ist. Auf der anderen Seite zugleich nochmal dieser Ehrgeiz, noch etwas durchzusetzen und zu machen und das noch zu versuchen. Noch ganz am Schluss steckt er noch alle seine Gelder in ein Projekt von, wir würden heute sagen, Taxiunternehmen oder Straßenbahnen oder so etwas. Was müsste man aufbauen? Also das kann er auf der einen Seite machen und dieses Zerrissenwerden zwischen diesem Ehrgeiz auf der einen Seite und dem anderen, das muss man auch nochmal mitsehen, dass er bis in der ganzen Krankheit und war eigentlich kein, hat er auch mal irgendwann gesagt, kaum einen Tag ohne Schmerzen. Das ist alles drin, er sagt, wie halte ich das so durch? Es gibt ja einen sehr schönen Text von ihm, ein Gebet über den richtigen Gebrauch der Krankheit, wo er das versucht so anzusprechen. Und wo er dann am Schluss ja auch eben wirklich zusammenbricht wieder und ist dann auf die Weise, weil so geht es nicht, wie es geht. Aber dass er das versucht, sagt, wir müssen bei allem unserem Drängen für, kommt es darauf an, das Leben so zu führen, wie es ist, in dieser konkreten Form. Also der Weg zur Wahrheit, sagt er, heißt Natürlichkeit. Dass man das mit hinnimmt. Er sagt, ungesuchtes Gelöstsein. Das ist eine seiner Fragmente. Also eine Stimmigkeit nicht nach einer Norm, sondern als gelebte Identität. Und von dort her kann er dann sagen, Natürlichkeit und Originalität sind eins und dasselbe. das ist eigentlich, darauf kommt es an, also nicht irgendwie da was Großes sein, sondern womöglich das sein, was man selber kann oder nicht, aus sich selbst verständlich, sagt er, in absichtsloser Unauffälligkeit. Das steht bei La Fuma, ist das im Fragment 640, also so diese Sache, eine absichtslose Unauffälligkeit, auf die käme es an, hierhin gehört. Auf der anderen Seite führt das gerade, sagt er, zu einem wahren Sinn für Unterschiede. Ich zitiere, je mehr Geist man hat, desto mehr Menschen findet man originell und eigenständig. Die gewöhnlichen Leute finden keine Unterschiede unter den Menschen. Je mehr jemand er selbst ist, desto mehr hat er diesen Blick auf den anderen Menschen hin. Und das bringt er dann in sein Bild von dem Onetom. Nicht? Der ehrenhafte Mensch, müsste man sagen. Das ist der Mensch des rechten Gespürs, des feinen Sinns für das jeweils Rechte. Und er sagt, das ist kein Lernziel im Sinn von, dass man das intendieren kann, obwohl der Mensch also hierzu gebildet wird oder eben daran vorbei verbildet, dass er diesen Sinn mitkriegt für das, was etwas eigentlich in sich selbst ist. Nicht, wie es andere Leute schätzen oder womit man da berühmt wird oder was Geld bringt oder wie etwas, sondern einfach so. Und dann sagt er, das ist es auch noch nicht. Das Ideal universal originaler Gebildetheit, völliger Offenheit, wonach man mit keinem Berufsnamen genannt werden kann, das ist ja das eine, was er so extra betont. Er sagt, man darf niemanden also eigentlich auf seinen Beruf festlegen können. Dann zeigt er schon, dass er sein allgemeines Menschsein verloren hat. Und man darf nicht sagen, aha, das ist der von dem berühmten Buch oder von dieser berühmten Musik oder so ähnlich. Das dürfe da nicht sein, sondern das ist ein Nichts oder Alles, sondern das wird dann monströs, sondern Leben heißt es Gestalt und Gestalt heißt immer Grenze und festgelegt sein. Also das Einwilligen, dass man vieles nicht ist oder hat. Das käme darauf an. Also nicht völlig offene Vernunft garantiert Mitmenschlichkeit, sondern die Treue zum erhaltenen Namen. Im zugesagten Ruf, in der Einwilligung, in den geltenden Brauch. Also der Brauch ist ihm ganz wichtig. Das macht er immer wieder stark. Er sagt, statt dass die Leute da so herumdenken, sollen sie den Brauch einfach übernehmen, der da ist. Und das haben sie nicht zu überprüfen, sondern in den tritt man eben ein. Das ist das, worauf es ankommt. Während ja der Karl Marx, der hat ja gewollt, dass der konkret existierende Mensch hinterher also abends alles machen kann. Also sowohl jagen wie angeln, wie eben denken oder so, der hat darauf abgesetzt. Während der Pascal sagt, nein, ich soll eigentlich versuchen, in der Ruf zu dem erhaltenen Namen und zu meiner Aufgabe, das zu tun, was dorthin gehört. Zitat, Montaigne hat Unrecht. Dem Brauch hat man nur zu folgen, weil er Brauch ist, nicht weil er vernünftig oder gerecht ist. Sagt er denn, wenn ich sage, ich kann nur gerechte Bräuche befolgen, dann tut man schon da und redet drüber und drückt sich um den Gehorsam. Dass man jetzt nicht eben ein gehorsamer Nazi werden soll, das hat er jetzt gar nicht gesehen, sondern das geht gar nicht, sondern da sagt uns unser Herz, das geht nicht. Eigentlich, wenn ich da wach bleibe. Also das heißt, so verrannt zu sein, wie da diese Rede da in Auschwitz, das kann nur die Strafe für schon eine Unmenge von Schuld sein. Denn das ist ein klassischer Satz der Tradition, zu sagen, jede Sünde ist eigentlich schon immer eine Strafe, was das falsche Wort ist, denn hier müsste es einfach nur Folge heißen, ist immer schon Folge der vorigen Sünde. Das kann man auch bei den Rabbinen lesen, auch im Talmud, genau wie umgekehrt sagt er, jede Mitzwa ist immer schon die Belohnung für eine Mitzwa. Das heißt, wenn ich eine gute Tat tue, kriege ich zur Belohnung die nächste Gelegenheit. Und die Gelegenheit so, dass es mir auch ein bisschen leichter fällt, es zu tun. Denn was ist Tugend anders als eine gute Gewohnheit? Und Gewohnheiten sind dafür da, dass man da eben nicht jetzt sich da dauernd überwindet. Das ist bürgerliches Denken. Die meinen, Gerechtigkeit ist, wenn man gerade, oder Treue ist, wenn man im letzten Moment doch noch am Ehebruch vorbeirutscht oder so. Und dann sagen diese Klassiker überhaupt nicht, sondern ein Tugendhafter ist, der da überhaupt gar kein Problem sieht. Wenn das jedes Mal ein Drama wird, wenn der Chef mit der Sekretärin da irgendwo hinfährt und dann eben doch kein Ehebruch, das ist nicht Moral, sagt die Tradition. Sondern die Moral heißt, dass dem da gar nicht einfällt. Oder wenn es ihm einfällt, einfach so ein Quatsch. Nicht? Also, Sagte, das gehört hin, also nicht, Tugend besteht nicht darin, dass ich mich da wild überwinden muss oder so, sondern dass ich die gute Gewohnheit habe. Und die Gewohnheit entsteht, indem ich vorher öfter Gutes getan habe. Das ist das, was dort hingehört. Das meinte, das muss hier sein. Also es ist nicht zu untersuchen, ob der Brauch vernünftig oder gerecht ist, das ist nicht meine Sache, sondern ich habe das eben zu tun, außer mein Gewissen meldet sich, dass da was nicht stimmt.
Wenn dann diese Gewohnheit nicht aus der Gnade kommt und einer trotzdem besonders tugendhaft sein will, dann wird er natürlich gewaltig.
So eben, genau. Dann wird es eben genau schlimm, gegen sich selbst wie gegen andere. Und das ist genau das, was man dann hat und was dann leider auch Gehorsam genannt wird. Wo ich beim Gehorsam eben nochmal das Schlimme fand, auch im Zusammenhang mit diesem Buch dort, dass wir dazu noch nicht mal einen Gegenbegriff haben. Das ist mir dabei eingefallen und das habe ich dann auch also geschrieben. Zum Wort Liebe gibt es den Gegenwort Hörigkeit. Mag sein, dass jemand, der hörig ist, sagt, er liebt. Aber hier haben wir ein Wort, wo man es sogar daran unterscheiden kann. Dass man kann, nein, das ist eigentlich keine Liebe mehr. Was da vorliegt, das ist jetzt schon Hörigkeit. Aber bei Gehorsam haben sie noch nicht mal ein Wort. Wir haben nur das eine Wort. Und deswegen heißt das dann immer, auch bei den Milgram-Leuten, auch bei den Nazis, bei allen heißt es Gehorsam, wir haben kein anderes Wort. Also das finde ich schon also bedrohlich da bei der Sprache. Beim anderen haben wir es wenigstens. Wie gesagt, Liebe, Hörigkeit. Aber bei Gehorsam gibt es nichts anderes. Ich kann natürlich den Gehorsam nochmal mit Adjektiven besetzen. Ich finde es zum Beispiel nicht schön und richtig, dass Ignatius sich da vom Franz abgeschrieben hat, den Kadavergehorsam. Wissen ja viele nicht, dass er das von Franz Assisi hat. Wer jemals mit Leichen zu tun gehabt hat, weiß, dass die alles andere als gehorsam sind, wenn man also mit denen umgehen muss oder darf. Mal so, nicht? Das ist eine ganz andere Situation, aber der Franz hat das halt so ausgedrückt, hat gesagt, Kadavergehorsam, und das hat dem Ignatius gefallen, hat das in seine Konstitutionen geschrieben. Ne? Falsch. Nicht? Das ist kein Gehorsam, der in der Form hilft. Aber diese Geschmeidigkeit gehört dorthin, und wo er dann von seinen Leuten verlangt, ja, der Ignatius, dass die eben auch versuchen, mit ihrem Gehorsam auch in das Denken mitzukommen. Also, dass ich nicht bloß tue, was mir befohlen ist, sondern dass ich auch das, was sich der Obere dabei gedacht hat, einbeziehe. Das ist das, was er eigentlich verlangt, wo manche sagen, das geht jetzt auch zu weit oder so ähnlich. Nicht? Aber er sagt, das ist der eigentliche Schritt, der da auch nochmal hingehört. Steht übrigens auch in Knappheit schon in der Benediktregel. Dass man also den Befehl des Obern so nehmen soll, als wäre es das Wort Gottes. Oder müsste ich vielleicht schon sagen, als sei es, statt als wäre es. Also man sieht, der geht gegen ein unaufgeklärtes Aufklärungspostulat von rationaler Begründung ein, wo er dann sagt, der extreme Geist entlarvt sich als ebenso töricht wie die extreme Geistlosigkeit. Und dann schreibt er dann, rien que la médiocrité est bon. Da gehört das hin. Nicht? Also keine übertriebene Sache nach der einen und keine nach der anderen, sondern eben einfach folgen. Und das nennt er dann eben Mediokrité. Gehorsam, dass das hier eintritt. Also Universalität und Originalität werden menschlich in der Mittelmäßigkeit der Demut. Davon redet sich natürlich nicht leicht von der Demut. Obwohl wir Glück haben, finde ich, mit dem Deutschen. Also demütig heißt im Griechischen Tapainos. Und das heißt eigentlich ein Land, das ganz unten, also am Wasser selber liegt, gar nicht über dem Wasserspiegel drüber. Also das heißt einfach niedrig. Lateinisch heißt Demut humilis, das kommt von humus, auch der Erdboden. Also das, was dort unten liegt, während wir mit unserem Wort Demut, das heißt also diomuoti, also Gewilltheit, Mut heißt hier ja noch nicht Tapferkeit, sondern Mut heißt hier Gemüt und Einstellung oder so. Also und zum Dienen, also Dienstwilligkeit müsste man das übersetzen. Dass ich das tue, was jetzt ansteht, so könnte man sagen. Jetzt in der Situation diese Zuvorkommenheit, erstmal, dass man einen Blick hat dafür, dass da irgendwie jetzt da was zu tun ist, das ist das Erste. Und das Zweite, die Bereitschaft, dass man diesem Blick folgt. Also, dass man da so sieht, da, der ist ja unter die Räuber gefallen und der schreit darum, dass man also hingeht und lädt ihn auf seinen Esel, auch wenn hinterher die Frau sagen wird, was machst du mit dem ganzen Blut da auf dem Zeug da, nicht auf dem Polster. Also, dass man irgendwie da so in was da hineinsteuert und dann tut, was jetzt ansteht. Das steckt, meine ich, also in dem Wort Demut eigentlich drin, dann ist das gar nichts so wild daher. Wenn da ist so ein Lexikon in 4 Bänden erschienen seinerzeit, der eine Mitherausgeber war einer, den die Leute auf den Guardini-Lehrstuhl hier haben wollten. Deswegen habe ich das so mitgekriegt bei der Geschichte. Und der hat dann in diesem 4-Bändchen-Lexikon 11 Zeilen geschrieben über die Demut, wo er anfängt mit sich bücken und niedrig machen und sich erniedrigen und so Zeugs. Also überhaupt nicht begriffen, was da überhaupt hingehört. Ich habe das in meiner Rezension auch einfach, diesen 11 Zeilen, sage ich, die mute ich einfach dem Leser zu. Da muss ich nicht drüber reden. Lesen Sie es selber. So wie der Karl Kraus hat gesagt hat, besser als jede Kritik ist einfach bloß das Zitat. In so und so vielen Fällen, nicht? Genügt einfach, wenn man das liest. Wo das also so in dieser Form dann da erschien. Nein, das heißt Dienstwilligkeit. Tun, was ansteht. An der Stelle, wo man selber steht oder was tun kann. Und das gehört dann auch wieder zu dieser Mediokrität. Eben, man kann nicht richtig davon reden, man muss sagen, erstmal ist es die Dankbarkeit, dass man überhaupt diese Bedingung gezeigt kriegt. Also, dass man das in dieser Form dort also sehen kann, so formuliert das also, da müsste man sagen, ist es eine Weise der Annahme meiner selbst. Und das ist ja wieder ein berühmtes Guardini-Heftchen, ne? Annahme seiner selbst. Nehme ich mich selber da an, das heißt, nehme ich an, was mir da zugewiesen wird. Das ist ja dabei gemeint. Was nämlich im Titel fehlt, ist der Unterschied zu allen anderen Selbstverhältnissen. Ich werfe das nicht dem Verlag vor, denn man kann nicht also den Titel länger machen, Annahme seiner selbst ist schön. Aber was fehlt da? Dass die Annahme dreistellig ist gegenüber sonstigen Beziehungen, die zweistellig sind. Ich suche mich, ich finde mich, ich verwirkliche mich, ich setze mich mehr auseinander, ich bilde mich. Oder was, immer nur ich und mich, zweistellig. Annahme meiner selbst ist niemals zweistellig. Da muss ich sagen, Aufnahme meiner. Das gibt es ja, wie eine gibt ja einen Aufnahmelappen, mit dem man die Soße aufnimmt, den Dreck aufnimmt oder so. Nicht? Also Aufnahme gibt es, aber jetzt geht es um Annahme. Selbst Annahme ist immer dreistellig. Von jemandem nehme ich etwas an. Und das ändert alles. Daher kommt das. Und da gehört dann das deutsche Sprichwort hin, einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul, weil es geschenkt ist. Und das hat die Hildegard Knef über ihre Memoiren geschrieben, der geschenkte Gaul. Und das finde ich toll. Also, und so ist es, anstatt sich anzugucken, wie was einem alles fehlt oder nicht da ist, man sagt, ich bin gegeben, mir und meinen Leuten und anderen dazu. Und Jesus hat gesagt, ihr, die ihr böse seid, sagte er ungeniert, gebt doch euren Kindern keinen Skorpion, wenn die ein Ei wollen. Nicht? Also, wenn ich meinen Leuten gegeben werde oder ihnen, bin ich also offenbar nicht bloß Gift. Sonst wäre ich ihnen nicht gegeben. Also, das ist, von dort her kann ich also dann Annahmen meiner selbst machen, weil ich nicht gucken muss, was ich da habe, sondern weil ich gegeben worden bin. Und es kommt natürlich darauf an, was denke ich mir über den, der da gibt, wenn er aber zugleich der ist, der überhaupt hier mit den Sollen anfängt, ist das keine Frage mehr. Dann weiß ich auch gleich, wozu ich eigentlich gegeben bin, nämlich dazu, damit ich hier also Ja zum Sollen sage. Und das ist im konkreten Fall nichts anderes als Dienstwilligkeit. Da geht es gar nicht um Seelenkosmetik oder um so Geschichten. Es geht einfach bloß schlicht darum, das zu tun, was jetzt ansteht. Und ich finde, so hat das der vorgemacht, also so ist es jedenfalls im Johannesevangelium geschrieben, nicht? Wo sich dann Jesus die Schürze umbindet, wäscht in die Füße und sagt, ich bin, ihr nennt mich Meister und ich bin es. Wird ja nicht gestrichen. Und als solcher habe ich euch das getan. Einfach so. Und das nennt Kant, nennt Pascal Mediokrität. Dass das also vollzogen wird. Und das, finde ich, ist doch auch ein schöner Schlusssatz. Danke. Ja.
Vorlesung heute?
Ja, ja. Jetzt morgen noch ein Seminar. Ja. Nachmittag, aber morgen Vormittag. Ne? Und da um 9. Aber nein, es ist jetzt.
Also,
vielen Dank. Vielen Dank.
Wir danken uns alle miteinander einfach bei Ihnen nicht für die vielen Jahre und ich bin ja in einer zeitgenössischen mittleren Zeit.
Das letzte bleiben, glaube ich. Also der Rektor hat mir gesagt, dass es ja außerdem auch nochmal immer so Einzeleinladungen gibt, also mal zu einem Workshop oder einem Vortrag oder so. Das gehört natürlich auch dazu weiter.
Und eine offizielle Abschiedsvorlesung gab es schon 2005 in St. Georgen.
Das war da, war auch
richtig, und das läuft ja bis heute auf. Also deswegen müssen wir das auch nochmal mit einer gewissen Unschärfe betrachten.
So, sehr schön. Nee,
ganz herzlichen Dank. Also danke.
Na sowas. So. Und da war doch schön, dass wir so mit dem Pascal da aufgehört haben, nicht? Das passt doch wirklich dann so rein in die ganze Serie, dass es darum geht da. Deswegen bin ich ja so gleich drauf eingegangen, als einer der Hörer ja gesagt hat, ja, und wo bleibt denn der Pascal oder so? Und ich sage, ja, ja, machen wir noch. Wenigstens so in dieser Knappheit. So. Das steht, glaube ich, übrigens auch in meinem Buch. Herzliche Dankbarkeit.
Genau. Das ist das. Das ist doch richtig.